einer, der uns viel erklären kann, ist jetzt zu Gast bei uns Professor Dr. Thorsten Thiel von der Universität Erfurt. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Herzlich willkommen im Uncanny Valley, im tiefen Tal, im Gruselgraben, an dem Ort, wo sich Menschen fürchten. Und das ist ja bei der KI so, dass die einen haben einen Grusel, die fürchten sich, haben ein bisschen Distanz, Angst, und dann sind die anderen, die sind extrem begeistert, die sind euphorisch, und manchmal passiert das auch in einer Person. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, ist eine interessante Frage. Also auch bei mir löst der Begriff KI erstmal eine Menge aus, wie, glaube ich, bei jedem Menschen. Und das liegt ja zuerst mal einfach daran, dass wir mit dem Wort künstliche Intelligenz einfach auch eine Metapher haben. Ne? Also das sind ja schon immer noch Maschinen, da wird immer noch gerechnet, und trotzdem assoziieren wir damit Intelligenz. Und wenn wir mit diesen Maschinen interagieren, haben wir alle, glaube ich, den Effekt erstmal, dass aha, und wir projizieren da auch dann was rein und kriegen was zurück und haben das Gefühl, wir sprechen mit einer Person oder ähnlichem. Also auch bei mir in der Nutzung von den Tools, die wir im Moment so haben, ChatGPT und so, ist erstmal auch das Gefühl da, das ist beeindruckend, das wirkt auf mich. Und es fordert mich heraus. Also insofern, ich kann erstmal sowohl das Erstaunen teilen, das wir alle, glaube ich, hatten, als ChatGPT Ende 2022 auf den Markt kam, als auch die gewisse Ängste, die damit zusammenhängt, dass wir dann da jetzt sehr viel an Fähigkeiten hin projizieren.
Das fordert Sie heraus, es fordert aber auch die Gesellschaft heraus. Das werden wir heute mal herausarbeiten, was das bedeutet. Das ist ja immer bei Veränderungen und bei neuen Instrumenten, bei neuen Phänomenen. Das Ding ist ja nun mal da. Und ich bin in die Natur gefahren am Wochenende und wollte so schön über Weimar gucken und aufs Thüringer Land herrlich und Picknick machen und so weiter und eigentlich überhaupt nicht über die Arbeit reden. Dennoch, schon im Auto fing das Gespräch an. Du, Carsten, wie ist denn das hier mit der KI? Und da und wieso? Ah, da musste ich dann ich aufpassen, nicht den Erklärbär zu spielen. Andererseits auch meine eigene Verunsicherung und meine Faszination. Hat man dann doch wieder das Gespräch an der Backe gehabt? Es wird allerorten drüber gesprochen. Ist es bei Ihnen auch so?
Ja, also es ist ein Thema, auch die Studierenden interessiert es beispielsweise extrem. Also ich gebe gerade auch ein Seminar zu künstliche Intelligenz, auch zum zweiten Mal jetzt gerade an der Uni Erfurt. Und es sind viele Studierende da, und die Studierenden kommen mit einer hohen Eigenmotivation. Unter anderem halt wegen dieser Frage, wie wendet man es an? Aber gerade wenn man sagt, man sitzt im Auto und fährt in die Natur raus, wir alle lassen uns dabei von Maps-App leiten mittlerweile. Die künstliche Intelligenz ist ja schon länger, oder bestimmte Verfahren der künstlichen Intelligenz ist schon länger um uns rum. In den letzten 10 Jahren hat das einfach stark zugenommen. Viele Sachen in unserer nahen Umgebung sind automatisiert worden und fordern uns dann heraus.
Das ist ja ganz interessant, was Sie ansprechen, weil wir haben immer so eine Vorstellung, teilweise durch Literatur, durch Filme geprägt, dass es, Sie haben es mal genannt, wie so einen persönlichen Assistenten dann später geben wird, dass wir dann wie so einen Roboterfreund haben, mit dem reden können. Aber ich glaube, das ist ja ein bisschen Ihre Aufgabe in der Forschung, klarzumachen, dass es um weit mehr geht. Um was geht's denn noch? Also Sie haben es ja ein bisschen schon angedeutet.
Ja, um was geht's? Das ist wirklich eine extrem große Frage. Der Begriff der künstlichen Intelligenz stammt, ich meine, aus der Mitte der 50er von einer Konferenz, wo im Zuge der Entwicklung im Computerzeitalter, frühes kybernetisches Denken, also Denken in Systemen, spielt eine Rolle, diese Idee aufkommt, dass man Maschinen bauen kann, die kognitive Kapazitäten von Menschen reproduzieren. Also die so in einer ähnlichen Weise reagieren können. Wir alle kennen vielleicht noch den Turing-Test, der ist auch noch etwas früher, der besagt, dass eine Maschine gewissermaßen dann intelligent ist, wenn sie uns in einer Weise täuschen kann, dass wir denken, es wäre ein Mensch, wenn wir sie nicht sehen und in ihren Antworten täuschen kann.
Dann ist der Turing-Test bestanden. Ja, dann, wenn wir nicht wissen, es ist eine Maschine. Wir sehen sie nicht, aber wir denken, also wir sind uns sicher, das ist ein Mensch.
Genau. Das wäre die ursprüngliche oder die einfachste Variante der Idee. Und eine der großen Schwierigkeiten in dieser frühen Fassung, in diesem frühen Verständnis von künstlicher Intelligenz, ist auch schon, dass wir damit die perfekte Imitationsmaschine bauen müssen und dass künstliche Intelligenz dahingehend optimiert wird, uns denken zu lassen, dass sie eine menschliche Qualität hat. Mhm. Wir nähern uns der Maschine, oder die Maschine ist dann auch so gebaut, dass sie überzeugend ist. Genau das tun ChatGPT und alles. Die suchen nicht nach einer wahren Antwort, also diese aktuellen Textgenerierungsmaschinen, sondern die suchen nach einer möglichst plausibel klingenden Antwort. Mhm. Dazu zählt auch, dass diese Maschinen nicht mehr sprechen sollen wie Maschinen. Ne? Also die Maschinen machen absichtlich, die könnten noch präziser sein, aber sie machen absichtlich Sprachmuster, die uns näher sind.
Und das ist absolut faszinierend. Ich habe ein Musikprogramm ausprobiert, habe Musik, Text geschrieben, Musik hat komponiert mit Suno, und ich habe das Musikern geschickt, und die waren sicher, dass ich das eingerappt habe, dass ich das gemacht habe, oder mich gefragt, wer hat denn das gesungen? Absolut faszinierend. Bei Fotos ähnlich, Fotografen gezeigt, die sagen, Wie? Das ist echt. Also es ist, hat ein Niveau erreicht, in dem letzten Jahr einen Sprung gemacht, der gigantisch und faszinierend ist, und die bestehen oftmals den Turing-Test, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, zumindest ist es auf jeden Fall möglich, den Turing-Test zu bestehen für entsprechend entwickelte Maschinen bei entsprechendem Setting. Die Dinger können ja auch schon länger, die gewinnen dann auch mal ein Jeopardy oder sowas, ne? Also Spiele, die normalerweise schwierig oder eher für Menschen sind. Umgekehrt, wir hatten den Gedanken der künstlichen Intelligenz auch quasi schon beim Taschenrechner. Es ist immer so, dass das, was uns besonders beeindruckend erscheint, eine schwierige Mathematik, dann so wirkt, als wäre das intelligent. Und das normalisiert sich dann auch schnell. Wir lernen dann auch wieder, okay, das sind dann doch nur Technologien, die in einer bestimmten Weise zu benutzen sind.
Das wäre im Grunde schon fast die nächste Frage gewesen, weil es gibt ja immer so, wenn ich Sie recht verstehe, wie so ein Anfangshype, Taschenrechner. Mhm. Sie haben auch mal in einem anderen früheren Gespräch gesagt, Einführung des Smartphones. Da wusste man ja auch noch nicht, wohin die Reise geht. Jetzt vor 2 Jahren ChatGPT mit der künstlichen Intelligenz. Da können wir doch auch noch gar nicht absehen. Jetzt ist erstmal die Spielereiphase, wenn ich es mal so zusammenfassen kann, wo das jetzt hingeht und wie wir da denken müssen.
Genau, also die Adaption von Technologien, insbesondere Digitaltechnologien, die halt sehr, sehr schnell global eingeführt werden, hat immer so eine Phase des Erstaunens, der Bewunderung, auch der gottgleichen Fortschreibung, der exponentiellen Erwartung, was daraus jetzt alles werden kann. Das heißt lange noch nicht, dass das eintritt, ne? Das selbstfahrende Auto liegt ungefähr 3 Jahre in der Zukunft, aber das schon seit längerem, ne? Dieses Problem, das hält sich in diesen technologischen Versprechungen. Also man darf nicht aus bestimmten Ersteindrücken extrapolieren, wo die Reise hingeht. Dass wir künstliche Intelligenz wahrscheinlich nicht in der spektakulären Form eines neben uns sitzenden Roboters, der mein bester Freund ist, sondern in der Form, dass alle unsere Software infiziert ist mit Möglichkeiten einer natürlichen Sprachschnittstelle. Ne? Also, dass ich wirklich mit jedem Stück von Software sagen kann, bei diesem Bild, was ich gerade geschossen habe, mach den Himmel bitte gewittrig oder strahlend sonnig. Und dass ich das nicht mehr an irgendeinem Regler drehen muss oder so, ne? Sondern der Maschine sage, optimier das mal dahin, und die Maschine reagiert darauf. Das ist was ich vermuten würde, was in ganz viel Software, und Software ist unsere wichtigste Schnittstelle zu natürlich technischen Geräten, Einzug halten wird und sehr, sehr, sehr normal werden wird. Das werden wir aber irgendwann nicht mehr wahrnehmen als was Besonderes. Das ist dann halt eine neue Art des Interfaces, so wie die Computermaus im Interface ist.
Und da kommt die Transparenz ins Spiel natürlich. Sie haben geschrieben von Automatisierung staatlichen Entscheidungshandelns, gefährlich hochmanipulativen Formen privater Machtausübung. Das sind dann die Gefahren, und da muss Regulierung her. Das werden wir auf jeden Fall besprechen. Vorher nochmal diese emotionale Nummer, mit der ich eingestiegen bin, diese Uncanny Valley. 1970 ist es ja von Masahiro Mori erfunden worden, dieses Gruseltal oder benannt worden, dass wir ein Gespür dafür haben, was echt und was nicht echt ist. Da wird sich ja unser Gespür jetzt ändern müssen, aber dennoch haben wir doch schon so ein Gefühl, ich spreche da mit einem Sprachmodell, das klingt alles irgendwie echt, ist es aber nicht, bei Fotos ähnlich. Das heißt, wir haben als Menschen doch ein Gespür, was echt ist, die Frage, was ist echt ist oder was menschlich ist. Haben wir ein Gespür dafür, kann das sein?
Wir mögen das im Moment noch haben, aber da wäre ich mir nicht so sicher, dass wir damit sonderlich lange gut fahren. Das kommt extrem auf Setting an und auch auf unsere Gewöhnung in der Interaktion mit der jeweiligen Technologie. Und da diese Technologie nun mal halt menschliches Verhalten imitieren und dahin zielen. Und es zum Beispiel Situationen gibt, nehmen wir an, Sie benutzen eine Smartphone-App, die für Therapeuten da ist. Na, also die Therapieleistung anbietet. Und Sie haben mitten in der Nacht ein Problem und Sie benutzen diese App und sprechen mit dem Psychologieprogramm gewissermaßen. Und da können manchmal Menschen hinter sein und manchmal nicht. Und in der Nacht sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt wirklich Menschen gerade da sind und diese Dienstleistung machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie, wenn Sie mit dieser Maschine, also die dann im Hintergrund steht, persönlich interagieren und auch emotionales Feedback zurückzubekommen. Und das ist ja ein genuin menschliches Gefühl. Und vielleicht sogar die Maschine angenehmer empfinden, als wenn es ein wirklicher Mensch wäre. Oder dass sie das irritiert, dass da kein Mensch sitzt. Das ist, glaube ich, kein Gefühl, das sie sonderlich lange halten können. Wenn man ihnen sagt, sie kommunizieren jetzt mit einer Maschine, oder wenn die Computerstimme sagen Sie mal eins, nein, habe ich nicht verstanden, sagen Sie noch mal eins oder so. Ne, da ist klar, da haben wir Uncanny Valley. Oder bei visuellen Sachen haben wir das im Moment noch, wenn man so eine Brille trägt oder so. Ne, dann bricht sehr schnell die Wahrnehmung. Bei Chatprogrammen, die kontextuell eingebettet sind, würde ich nicht zu viel auf unser menschliches Vermögen geben.
Und dafür braucht es dann Transparenz, Regulierung. Und Sie haben ja geschrieben, als eine Gefahr, wir kommen noch zu Deepfakes, zu Desinformationskampagnen, aber mal als allererstes Automatisierung staatlichen ein Entscheidungshandeln. Da würde mir ja gruselig werden. Und ich sage, also wir sind eine demokratisch konstituierte Gesellschaft. Wir erarbeiten uns was. Entscheidungsprozesse müssen erstens transparent sein, zweitens nachvollziehbar sein. Und ich muss ja wissen, mit wem ich agiere und wie die Instrumente sind. Das ist im Moment in der Diskussion ein bisschen im Hintergrund. Kann das sein? Aber doch scheint mir doch sehr wichtig zu sein.
Dadurch, dass wir uns im Moment auf diese Sprachsachen konzentrieren wir uns eher auf das Problem der Öffentlichkeit und der Veränderung von Öffentlichkeit, weniger auf die Automatisierung von Entscheidungen. Die waren in den 10 Jahren davor eigentlich sehr viel wichtiger, ne? Dass lauter Software ausgerollt wurde, die helfen soll, die Verwaltung zu digitalisieren, und da kommen natürlich oft auch Automatisierung einzelner Arbeitsschritte rein. Jetzt grundsätzlich, dass staatliche Akteure gewissermaßen automatisiert handeln, ist für mich noch kein Widerspruch zu, dass sie nicht transparent handeln, weil das funktioniert dann ja im Regelfall nach Regeln, und dass sie nicht, also nicht kein notwendiger Widerspruch, kann natürlich verdeckend sein, und dass sie gewissermaßen nicht nachvollziehbare Entscheidungen handeln, weil wir wollen eigentlich ja von unseren Verwaltungen genau das. Wir entscheiden politisch, was die Regeln sind, und die Verwaltung subsumiert diese Entscheidung im Sinne des Gesetzgebers und führt die aus. Auch eine Verwaltung ist für uns meistens eine Blackbox, ne? Wir sehen nicht, was in ihr geschieht. Theoretisch bieten Automatisierung von Verfahren hier Möglichkeiten, Missbrauch, der sonst vorkommen könnte in so Verwaltung, zu unterbinden, auch so Prozesse nachvollziehbar und erklärbar zu machen. Die Schwierigkeit ist natürlich, man müsste dafür in der Lage sein, diese Entscheidung kontestierbar zu machen, also angreifbar zu machen.
Angreifbar heißt,
dass man auch dagegen klagen muss. Der berühmte Fall da ist in England gerade groß verhandelter Fall, die hatten eine Software eingesetzt bei der Post, bei der britischen Post, die in so lokalen Einheiten eingeteilt ist. Und in denen ging es darum, dass diejenigen, die da lokalen Posthalter waren, kriegten immer Rechenfehler vorgeworfen, also dass sie die Post bestohlen hätten. Und Horizon heißt, glaube ich, dieser Skandal. Und da sind viele Leute dann aus der Post entlassen worden. Es hat mehrere Selbstmorde gegeben, einen Fall über 20 Jahre, die Dings. Und immer hieß es, na, der Computer hat ausgerechnet, ihr habt einen Fehler gemacht. Und es lag ein relativ simpler Algorithmenfehler, der schon in den 90ern reinkam. Das ist jetzt keine höhere Künstliche Intelligenz, sondern ein Problem in einem Kalkulationsprogramm, was sich fortgesetzt hat. Und bis zuletzt, ich glaube bis 2015, 2016, bis dieser Skandal dann endgültig auffliegt und jetzt die britische Regierung muss gerade größere Schadensersatzleistungen zahlen und ist vor Gericht, ist die Annahme immer gewesen, dass der Computer doch recht hat. Das sind komplizierte Berechnungen, die da durchführen, aber nicht, also das hätte man schon auch anders rauskriegen können. Aber man hat dem Computer gewissermaßen automatisch recht gegeben, weil man ihm in seiner Domäne, nämlich dem Rechnen, das zugestand. Ne? Und genau dies ist die Gefahr. Wenn Technologie eingesetzt wird, glauben wir der Technologie oft mehr, als wir in der menschlichen Kontrolle des Ganzen machen.
Das finde ich ein interessanter Punkt, weil das beschäftigt sich ja auch so, dieses Denken, wie sich unser Denken vielleicht verändert, auch mit künstlicher Intelligenz und den Möglichkeiten. Also es liegt dann wieder doch bei uns, beim Menschen, dann umzudenken und bewusster zu denken. Und die Frage ist, lernen wir das jetzt dann auch langsam besser, dass sowas nicht wieder vorkommt?
Na, nicht wieder vorkommen ist, glaube ich, schwierig. Wir müssen, und auch das Wir, das inklusive Wir, dass wir das alle lernen müssen, wäre auch eine große Herausforderung. Mhm. Ich glaube, dass wenn wir diese Technologien einsetzen, und es gibt viele gute Gründe, die einzusetzen, das kann tatsächlich auch Kosten sparen, das ist ja normalerweise der Grund, warum sie eingeführt werden. Das kann tatsächlich auch Prozesse schneller und responsiver machen. Wir fühlen uns besser, wenn, keine Ahnung, jeder Bescheid des Bürgeramtes automatisch nach dem Gespräch mit dem Chatbot alles da wäre. Ne? Das wäre alles machbar, theoretisch. Es hat auch demokratische Effizienzgewinne, die auch Legitimationswirkung entfalten können.
Demokratische Effizienzgewinne,
sagen Sie. Demokratische Effizienzgewinne heißt, dass die Politik besser funktioniert und wir deswegen mit ihr zufriedener sind. Und es kann ja sein, dass wir ein staatliches Wesen auch deshalb schätzen, weil es Leistungen für uns zur Verfügung stellt in einer Weise, die schnell ist, die unkompliziert ist und die auf uns maßgeschneidert ist. Und das ist leichter, indem wir Technologie einsetzen.
Entbürokratisierung. Nun müssen wir mal die
Unterschiede. Ja, oder zumindest nicht Entbürokratisierung im Sinne von, dass es keinen bürokratischen Vorgang gibt, sondern eine Verbesserung, eine Effizienzverbesserung der Bürokratie. Die kann durchaus bürokratisch sein, aber sie muss uns nicht belangen. Wenn ich nicht 43 Formulare ausfüllen muss, sondern ich nur mit dem Chatbot sage, ich hätte gerne meinen Pass verlängert, und dann sagt der klar, kein Problem, und macht alles, was dann individuell in dem Fall nötig ist, vor sich hin mit sich aus und schickt mir den Pass, na dann würde ich jetzt nicht von Entbürokratisierung reden, sondern von einer Verbesserung der Bürokratie in dem Fall.
Sie haben von dem Rechenfehler des rechnenden Rechners gesprochen, schon Jahrzehnte zurück. Und da müssen wir doch mal den Unterschied machen zwischen Desinformation und Missinformation. Könnte man sagen, eine Desinformation wird bewusst gestreut, in der Kampagne, das wird bewusst, und Missinformation ist einfach ein Fehler dieses Algorithmus oder dieses Sprachmodells, der ja auch auf Wahrscheinlichkeit beruht. Das heißt, eine Missinformation ist dieses klassische Halluzinieren, wenn die KI halluziniert und irgendwelchen Quatsch, der erstmal plausibel klingt, aber der eben Quatsch ist. Das ist auch wichtig, das zu verstehen.
Ja, genau. Also erstmal die grundsätzliche Unterscheidung ist, glaube ich, richtig. Also in der Forschung reden wir normalerweise von Missinformation, wenn eine Information falsch ist und dementsprechend ein Problem darstellt, und von Desinformation, wenn eine strategische Kommunikation vorliegt. Ich glaube, das ist so eine ganz grundsätzliche Lehre, die hoffentlich die meisten gemacht haben, die jetzt ChatGPT angewendet haben im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren, dass das Programm besonders dann gut und brauchbar im eigenen Arbeitsablauf funktioniert, wenn man besser Bescheid weiß als die Maschine. Wenn man die Maschine dafür benutzt, dass sie einem Ideen gibt, dass sie, dass man mit ihr Sachen prüft, dass man ihr Sachen vorlegt und sich zurückspielen lässt, dass man mit der Maschine da in den Dialog tritt, dann funktionieren die Maschinen eigentlich gut. Die klassische Annahme, dass man da hinrennt wie zu so einem Orakel und einfach irgendwas fragt und dann kriegt man eine richtige Antwort, das klappt extrem selten. Eben halt, weil auch durch diese Technologien, Sie haben eben schon erwähnt, die funktionieren auf Wahrscheinlichkeiten oder sind Heuristiken im Hintergrund, die sind nicht dafür gebaut, richtige Antworten zu geben. Im technischen Sinne, das ändert sich jetzt natürlich auch gerade immer wieder mal, also das klassische ChatGPT, was zuerst auf den Markt kommt, hatte ja auch gar keine Verbindung zum Internet, sondern war nur mit Daten bis damals ins Jahr 2021 trainiert. Ne? Da ging es nicht um eine Suchmaschine. Das ist einfach eine falsche Verwendung, wenn ich ChatGPT nach Antworten auf die Probleme meines Lebens frage, sondern ich benutze es für kreatives Arbeiten.
Also ich höre raus, wir versuchen gerade, Carsten, eigentlich ein bisschen zu sammeln. Also es hat viel damit zu tun, dass wir selber weiter mitdenken und jetzt nicht erwarten, dass da alle Lösungen sind. Und vielleicht geht es so auch in die Richtung der nächsten Frage, um nochmal ein bisschen allgemeiner zu werden, weil ich glaube, das ist Ihnen wichtig. Gibt es einen Grund, warum wir mit künstlicher Intelligenz, Digitalisierung immer eher Dystopien verbinden, immer was Negatives? Oder dürfen wir auch ein bisschen optimistisch sein?
Ich selber würde mich gar nicht als so unoptimistisch betrachten. Ich glaube tatsächlich, dass technologischer Wandel für uns immer herausfordernd ist und immer wieder eher dystopisch reflektiert wird. Das ist vielleicht auch eine Spezialität in Deutschland, dass wir relativ zurückhaltend sind mit Veränderungen des Status quo. Da stecken große Machtveränderungen hinter, da stecken viele richtigerweise problematisierte Aspekte hinter, so wie es auch ausgerollt wird. Beispiel, diese Automatisierung, die wir eben schon besprochen haben, wird besonders gerne dann ausgerollt, wenn es gegen sozial schwache Gruppen geht. Denn da lohnt es sich gewissermaßen, die Kosten zu sparen. Ne? Also wenn es keine Ahnung, an der Grenze Videoüberwachung gefordert wird oder wenn im Sozialsystem Leistungen gekürzt werden sollen oder sollte Übeltäter erwischt werden sollen, dann lohnt es sich, diese Sachen auszurollen, ne, weil man viel Erfolg erhofft oder viel Rückgabe. Und das macht es halt so schwierig. Und das macht auch genau diese dystopischen Entwicklungen, also macht die Warnung vor dystopischen Entwicklungen zurecht. Grundsätzlich bin ich jetzt nicht so unendlich ängstlich, dass wir nicht im Moment noch ein Window of Opportunity haben, also einen Möglichkeitsraum haben, diese Technologien positiver zu gestalten. Also das sind durchaus Möglichkeiten da.
Trotzdem muss ich auf die Dystopie kommen und auf den Missbrauch. Und da kommen wir zu den Desinformationskampagnen, kommen zu Deepfakes, die einem ja wirklich Angst machen können. Also man sieht, Sora ist noch nicht ganz auf dem Markt. Also Videoprogramme, die so echte Videos produzieren, man kann Stimmen nicht nur imitieren, also das in Echtzeit übersetzen, ist ja Wahnsinn. Desinformationskampagnen aus wirtschaftlichem Interesse und auch politischem Interesse haben doch dann eine ganz andere Dimension. Wir sehen die russische Einflussnahme auf den Wahlkampf in Amerika, wir haben russische Kampagnen auf europäische Politik und so weiter, wir haben Deepfakes, das ist doch krass, oder?
Es ist auf jeden Fall herausfordernd, darauf können wir uns einigen. Und zwar sehr leicht einigen. Also das Interessante ist sicherlich, viele der Sachen, also zum Beispiel die russischen Desinformationskampagnen, das war ja auch schon 2016, das hat jetzt nichts direkt mit Generative AI zu tun, das hat eher was zu tun mit sozialen Medien und wie unser Mediensystem heutzutage strukturiert ist. Ne? Lange hatten wir eine Ordnung, in der wir starke Gatekeeper, also Torwächter hatten, also Zeitungen und so weiter, die bestimmten, was die große Öffentlichkeit ist. Radio, auch so ein Format, was eine extreme Reichweite hat und haben kann und damit natürlich eine autoritative Meinung setzt. Ne? Im Zeitalter sozialer Medien hat sich das sehr weit diffundiert. Es gibt sehr unterschiedliche Akteure, die den öffentlichen Diskurs in vielerlei Weise stark beeinflussen können oder auch reinragen können in dieses journalistische Medium. Das hat Effekte auf den öffentlichen Diskurs. Die große Frage jetzt bei künstlicher Intelligenz ist erstmal gewesen, ist diese neue Möglichkeit, gerade audiovisuelle Medien zu verändern, also sehr einfach auf Ton, was Sie eben schon angespielt haben, also Stimmen zu imitieren oder ähnliches, oder gar Videos halt tatsächlich für jedermann in einer Weise bearbeitbar zu machen, dass es hochgradig manipulativ ist und nicht nur um irgendwie eine Bild-Tonveränderung oder sowas geht, sondern wirklich auch eine neue Figur reinschneiden, eine Person etwas sagen lassen, was sie vorher nicht gesagt hat. Ne? Da steigt natürlich die Qualität von Desinformation massiv an oder insbesondere derjenigen, die qualitativ hochwertige Desinformation produzieren können. Und wenn das sich dann kreuzt mit einem sozialen Medienlandschaft, wo es viel Distributionsmöglichkeiten gibt, steckt darin sicherlich eine große Gefahr.
Und eine Vertrauenskrise, also das ist ja enorm, wenn ich nicht mehr unterscheiden kann, ist das Video echt oder nicht. Also ich habe ja ein gewisses Vertrauen in Mediale, die Gatekeeper gibt es nicht mehr, aber trotzdem in klassische Medien, die journalistisch arbeiten, aber wenn ich sage, ist das Bild jetzt manipuliert oder nicht? Und da gibt es ja auch so die Gegenseite, die sagt, wir haben den Trumpismus, so, nö, ist alles gefälscht, obwohl es echt ist. Also da bröselt doch ein öffentlicher Diskurs, weil Vertrauen in Wissenschaft, in ihr Gebiet, in unser Gebiet, in den Journalismus massiv sinkt, weil man mit einem Federstrich sagen kann, nö, das ist gefälscht und manipuliert, auch wenn es das nicht ist. Also der Umkehrschluss, ist das nicht, kann das nicht zu einer Destabilisierung von Gesellschaften führen?
Kann es in jedem Fall. Lustigerweise ist wahrscheinlich dieser soziale Effekt, dass alles bezweifelt wird, diese Polarisierung, der stärkere Effekt als der eigentlich technologische Effekt. Also Fälschung hat es gewissermaßen immer schon gegeben. Auch gerade die strategischen, die Desinformationsakteure, die hatten auch schon immer relativ große Mittel. Ne? Auch die Russen, die russische Desinformation, die relativ gut untersucht ist, über 100 Jahre Kalter Krieg quasi, die ist jetzt nicht 100 Jahre ist der Kalte Krieg gewesen, sondern über eine lange Zeit, es gibt ein Buch, das heißt Active Measures, also aktive Maßnahmen von einem Politikwissenschaftler namens Thomas Ritt, der zeichnet die Geschichte der sowjetischen Desinformationskampagnen, ich meine ab den 20er Jahren nach. Und natürlich waren da immer, also im Ausland, im Ausland, da sind schon immer Möglichkeiten da gewesen, die auch sehr subtil waren und die auch sehr tief reinreichten in politische Systeme und die Demokratien destabilisieren können. Also insofern, da ist eine hohe Kraft drin und wir sind mit einer instabilen Lage. Ich würde aber nicht sagen, dass die Gatekeeper jetzt schon weg sind. Die journalistischen Gatekeeper existieren noch. Die meisten Menschen bewegen sich noch in Deutschland, was ein pluralistisches Mediensystem nach wie vor hat, noch auf einer Ebene, wo sie auf sehr vielen Wegen erreicht werden können, wo sie durchaus auch noch wissen, welchen Autoritäten oder viele Menschen noch wissen, welchen Autoritäten mehr und welchen weniger zu trauen ist und ähnliches. Das kann enden. Es gibt andere Demokratien, die nicht so ein gewachsenes Mediensystem haben oder ärmere Demokratien sind. Da ist das sehr viel gefährdeter. Da ist es auch vielleicht schon länger polarisiert. Amerika ist ein klassisches Beispiel. Ich würde auch nicht sagen, dass Twitter der Niederfall der amerikanischen Mediendemokratie war, sondern dann sind eher Fox News oder sowas, ne? Also klassische Fernsehsender, viel schwierigere Akteure in diesem Segment gewesen.
Ich frage mich dann immer so, wenn ich jetzt höre und ich höre, und wir hören beide sehr interessiert zu, inwieweit man überhaupt, jetzt sagen so mediale Systeme, weil sie beschäftigen sich damit, sie kommen ja aus der Politikwissenschaft und versuchen das ja mit Soziologie, also Gesellschaftsanalysen auch zu verknüpfen, inwieweit wir überhaupt so vorausschauen können, wenn sie sagen zum Beispiel, wie es unser Verhalten beeinflusst, dass wir jetzt mehr Zweifler werden vielleicht an Bildern. Kann man überhaupt die Entwicklung der nächsten 10 Jahre absehen oder ist jetzt nur seriös, also auch jetzt Sie als Forscher gefragt, fahren wir hier auf Sicht für die nächsten 2 Jahre?
Also bei Technologieentwicklung fahren wir schon sehr auf Sicht, würde ich sagen. Kurz- und mittelfristig gibt so einen schönen Spruch, der heißt, dass wir die Auswirkungen von technologischen Entwicklungen kurzfristig immer überschätzen und langfristig unterschätzen. Ne? Dass wir halt jetzt genau sagen, okay, es wird tatsächlich nicht so heiß gekocht wie gegessen. Es ist jetzt nicht so, weil der Papst in der Daunenjacke darstellbar ist, dass wir schon viele Fakes gesehen hätten. Ne? Also deren Distribution klappt gar nicht so gut, obwohl es prominente Beispiele gibt. Ne? Zelensky wurde am Anfang mal falsch reingeschnitten und so. Natürlich gibt es anekdotische Beweise für für gelingende Desinformation. Aber das ist tatsächlich alles noch verhältnismäßig begrenzt in den realen politischen Auswirkungen im Moment.
Dennoch haben wir Verschwörungserzählungen und ganze Bevölkerungsteile der Gesellschaft, die, wenn das ja die Fragmentierung der Öffentlichkeit, diese Blasen, die sich in Verschwörungserzählungen unterwegs sind, daran glauben, weil es ja auch einfach ist, die komplexe Welt zu verstehen. Hat das nicht auch zugenommen? Ist das nicht auch nochmal ein Instrument, um Verschwörungserzählungen zu untermauern?
Zugenommen hat das sehr sicher. Es ist vor allem sehr viel sichtbarer geworden. Die Frage ist nur, hat es wegen der Technologien zugenommen oder hat es auch wegen anderen Gründen zugenommen? Ne? Hat es wegen sozialen Spaltungen zugenommen? Hat es wegen der Politik, die sich in einer anderen Weise polarisiert, in der ganzen Welt zugenommen? Das kann jetzt sich auch wieder an den Medien und an den digitalen Konstellationen legen. Aber diese klassische These der Filterblasen, also die Annahme, die Filterblasen war eine These, die immer noch in den Medien sehr, sehr beliebt ist, die besagt eigentlich in ihrer ursprünglichen Formulierung, dass der Grund ist, dass wir nur noch uns selber sehen, dass die Algorithmen uns immer ähnliche Sachen vorsetzen. So wie der Amazon-Algorithmus gewissermaßen Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kaufen auch dieses Produkt. Die Filterblase ist in der wissenschaftlichen Forschung so gut wie nie belegt worden. Die Schwierigkeit ist, dass die meisten Algorithmen, die dafür verantwortlich gehalten werden, daran interessiert sind, ihnen immer wieder auch Sachen auszuspielen, die sie gewissermaßen irritieren oder von denen diese Algorithmen denken, dass sie besonders populär sind. Die stellen teilweise relativ breite Öffentlichkeiten her und die spielen relativ viel damit rum, ihnen unterschiedliche Sachen vorzuzeigen. Die meisten Leute perzipieren mehr Neuigkeiteninhalte oder mehr Nachrichteninhalte heute aus diverseren Quellen, als wenn sie nur eine Zeitung lesen würden. Wenn sie nur eine Zeitung lesen wollen, haben sie einen Echokammer-Effekt. Sie lesen halt die Zeitung X oder Y und wählen damit ja auch ihr Milieu aus.
Aber haben das Gefühl, dass sie gut informiert sind, weil ja alle Genre abgebildet sind, aber es ist auch eine sehr enge Sicht, eine Tageszeitung.
Natürlich, genau. Und das werden sie immer haben. Also die Gesellschaft war immer schon, also die Menschen suchen die Nähe zu ähnlich tickenden Menschen. Die meisten von uns haben, und inklusive mir, haben eine soziale Blase, die ihrer ähnlich ist und dessen mir sehr viel leichter fällt, zu kommunizieren. Und dieser Echokammer-Effekt ist stärker wahrscheinlich, also der selbstgesuchte Effekt, als dieser Filterblasen-Effekt. Die Algorithmen befördern tendenziell für viele Gruppen eher, dass sie unterschiedliche Dinge sehen. Ironischerweise heißt nicht, dass wir unterschiedliche Dinge sehen, dass wir uns weniger radikalisieren. Viele Menschen wehren sich gerade dagegen, dass sie konfrontiert werden mit Inhalten, die sie nicht mögen. Ja, und dann kommt man wieder in eine Polarisierungslogik.
Das ist interessant. Wir staunen hier gerade, Carsten und ich, weil das mal interessant ist zu hören, eine Filterblase sozusagen mal andersrum gedacht, positiv gedacht, weil das, ich glaube, das klingt ja wirklich jetzt doch ganz optimistisch. Das kann positiv sehen, sagen wir mal so.
Positiv ist vielleicht zu stark. Also die Filterblasen sind nicht schuld daran, dass wir uns immer ähnlicher werden. Oder dass wir immer nur das Gleiche sehen. Ich glaube, diese die ursprüngliche These, so wie Elie Pariser heißt der Autor, der diesen Begriff geprägt hat, die formuliert hat, die startet zum Beispiel nicht mit sozialen Medien. Die meisten Leute denken heute, es ging um soziale Medien. Die startet damals mit der Google-Suche. Das war damals die dominante Form, Informationen auszufinden. Und das erste Beispiel, was in diesem Buch gemacht wird, ist, dass er sucht nach dem BP, also dieser britischen Petroleum, dieser Ölfirma, und er und eine Freundin suchen danach und die Freundin hat viele, oder umgekehrt, hat viele, viele Treffer zum Thema Aktienwert dieses Unternehmens und er hat viele Treffer zum Thema Ölkatastrophe damals im Golf von Mexiko. Und dann sagt er, okay, das ist ja völlig unterschiedlich. Ne? Da kommt die Idee her, dass der Algorithmus für sie in eine andere Welt optimiert als für ihn. Und dieses Beispiel ist sehr schwer zu reproduzieren. Also gerade in der Google-Suche sind die ersten 10 Treffer relativ gleich bei uns allen. Ne? Da sind vielleicht 9 von 10 sind relativ identisch. Weil es gibt auch Anreize halt zu wissen, dass man diesen und jenen Inhalt ausgespielt wird und große Öffentlichkeiten herzustellen. Auch für diese Plattform-Gatekeeper. Und erst später wird das dann immer wieder weitergetragen, immer wieder gewissermaßen raffiniert, die These. Aber ich würde behaupten, dass die algorithmische Vorselektion nicht unser größtes Problem ist. Im Moment kriegen wir ein neues Problem, weil wir haben lange gedacht, okay, alle sind bei Facebook und Facebook ist das große, alles geht zu dem einen großen Medium. Die ganze Menschheit bei Facebook, alles organisiert von diesem einen privaten Konzern und seinen Algorithmen, was immer das sein mag. Jetzt haben wir im Moment eine Situation, da sind die meisten Leute nicht mehr auf öffentlichen sozialen Netzwerken, weil Facebook ist meines Wissens nach so gut wie niemand mehr. Und das gilt für viele dieser Netzwerke. Wir haben total fragmentierte Netzwerklandschaft, die jetzt dann lustigerweise wieder dazu führt, dass jeder quasi nur noch das in seinen jeweiligen algorithmischen Sachen hat oder sogar wieder in sozialen Netzwerken, die keine algorithmische Sortierung haben. Denken Sie an all die Messenger, die jeder von uns auf seinem Handy hat, WhatsApp und so weiter. Gruppen in WhatsApp sind nicht algorithmisch sortiert, sondern streng von uns selektiert. Und da wird, was man mit Verschwörungstheorien und so weiter kennt, natürlich massiv verstärkt, gestreut. Und immer mit diesem Effekt, es wird von jemandem geteilt, den ich kenne, dem ich was zutraue. Das radikalisiert wahrscheinlich und polarisiert sehr viel stärker. Oder es wird ein nachrichtlicher Inhalt ausgespielt, also gesagt, okay, hier, guckt mal, was Medium XY geschrieben hat. Die lügen doch alle. Ne? Das erzeugt natürlich einen Polarisierungseffekt, der nichts mit Technik zu tun hat, aber zumindest nicht mit diesem Gedanken, dass die Technik uns dazu bringt, hier in diese Radikalisierung zu laufen.
Und es gibt die Telegram-Gruppen, die ja wohl die Verbreitung haben, die unglaubliche Reichweiten haben, die ja dennoch auch gesteuert sind. Es gibt ja Telegram-Gruppen, die, also wo es ein politisches Interesse gibt, wo es wirtschaftliches Interesse gibt. Das heißt, die fossile Lobby macht da ja auch ganz gut Politik. Also da wird Wirtschaftspolitik gemacht, Interessenpolitik, die sich aber nicht so anfühlt. Fußabdruck ist das, der individuelle Fußabdruck ist das beste Beispiel. Das ist ja reingesickert. Wir sind alle persönlich individuell verantwortlich. Wenn wir uns gut ernähren, Bio kaufen und bewusst sind, ändern wir unseren Fußabdruck. Das heißt, Schuld oder Ursachen von Umweltzerstörung wird individualisiert. Das hat ja super funktioniert, oder? Als Framing?
Ja, genau. Also das müsste man jetzt wieder im Einzelfall untersuchen, aber grundsätzlich, ja, heutzutage in den digitalisierten Umwelten, wie wir sie jetzt kennen, kann jede und jeder kommunizieren und jede und jeder kann strategisch kommunizieren. Und das führt zu allen möglichen Überlagerungen und bei welchen Menschengruppen dann welche Art von Inhalten oder welche Art von Kommunikationsstrategien wie ankommen, das war halt früher deutlich einheitlicher und es kam uns zumindest deutlich einheitlicher vor. Ne? Und das ist eine Herausforderung für Demokratien, weil es auch viel schwerer ist, gewissermaßen für Politik einzuschätzen, was die Bevölkerung denn gerade denkt. Ne?
Ja. Wir haben da schon verschiedene Gespräche geführt, weil ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber gerade den Gedanken, Stichwort, wir hatten es ja schon angesprochen, Regeln. Also kommt man mit den Regeln überhaupt hinterher, weil wir ja immer erstmal die Frage ist, wie sieht eine angemessene Regelung genau auf die beschriebenen Phänomene auch aus?
Ja,
auch. Das ist ja die Herausforderung.
Das ist die Herausforderung. Genau. Also wenn die Vorstellung ist, dass die Regel jeweils für das jeweilige Netzwerk alles im Detail regeln muss, dann ist, glaube ich, tatsächlich, das ist nicht machbar und man würde das auch nicht wollen, dass die Politik im Einzelfall darüber entscheidet, zum Beispiel, was auf welcher Plattform wie gesagt werden kann. Umgekehrt sehen wir seit grob 2013, vielleicht spätestens 2015, 2016 rum, deutlichen Trend dazu in Europa, dass wir Regeln fordern für diese digitalen Umgebungen und auch ganz stark Regeln setzen. Und dass das alte Diktum, das ist der Wilde Westen, das kann keiner regulieren, das ist alles digital und deswegen zerrinnt uns das wie Sand durch die Finger. Man hat ganz früher mal gedacht, dass in China kann das Internet nicht regulieren. Das hat, glaube ich, Hillary Clinton noch als damals amerikanische Außenministerin ganz prominent gemacht. Das ist wie ein Pudding an der Wand nageln. Nee, dem ist es nicht so gewesen. Wir wissen ganz genau, dass heutzutage die Nachrichtenkontrolle zum Beispiel im chinesischen Internet, was sehr weit entfernt ist vom europäischen Internet, natürlich kann das funktionieren. Das kann sehr aufwendig sein, das kann Zensurmechanismen und so weiter haben, aber funktionieren kann eine ganze Menge. Im europäischen Fall würde ich sagen, sind wir jetzt aber auf einem positiveren Regelsetzungstrack. Das ist nicht einfach, weil man kann wieder nicht alle Kapazitäten abbilden, man wird immer ein Defizit haben zu den jeweiligen Sachen, aber grundsätzlich zum Beispiel, was ich eben Kontestierbarkeit, also diese Angreifbarkeit genannt habe, das ist genau das, was heutzutage Regulierung umzusetzen versucht. Die versucht Akteuren, also jetzt BürgerInnen zum Beispiel, die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen zu hinterfragen. Ne, das ist das, was das NetzDG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, möglich gemacht hat, dass man Entscheidungen der Plattform anfechten kann und dass die das dann nochmal begründen müssen. Und wenn die systematischen Fehler machen, kriegen die auch entsprechend Widerspruch. Genau.
In Ihrem Seminar sprechen Sie auch von hochmanipulativen Formen privater Machtausübung. Was sind denn diese hochmanipulativen Formen privater Machtausübung? Können Sie uns da ein Beispiel geben, dass wir uns das vorstellen können, wie hoch, das klingt ja gefährlich.
Genau, das klingt gefährlich, das ist jetzt eventuell eher dem, ich will Studierende anlocken, wenn das aus dem Beschreibungstext kommt, geschuldet ist. Ich glaube, also wenn man bei den großen Risiken ist, dann ist das eine, dass sich Öffentlichkeit ganz verändern kann und strategische Akteure sonst was haben können. Und das andere halt, wir haben die Gatekeeper, die journalistischen Gatekeeper haben zwar ein Stärke verloren gegenüber anderen Zuständen. Aber die Plattformen, die sich lange als neutral gegeben haben, haben, also das war ja immer das Argument, ne, die hosten den Content, also die beherbergen den Content, die Inhalte nur, die erstellen ihn nicht selber, deswegen haben sie auch keine publizistischen Pflichten. Das ist natürlich heute anders. Ne? Natürlich haben diese Plattformen zumindest theoretisch eine sehr große Macht darüber zu entscheiden, was auf ihnen stattfindet. Wir sehen deswegen genau diese Ausdifferenzierung von verschiedenen Plattformen für immer kleinere Zustände oder in so Gruppenlogiken, wie es bei Telegram und Ähnlichem läuft. Es ist nicht so, dass, glaube ich, die Firmen, oder im Normalfall nicht so, dass die Firmen individuell bestimmte Inhalte in eine Richtung manipulieren oder in eine bestimmte Richtung alles unterdrücken oder so. Das ist weder, dass wie diese Technologien funktionieren, noch das, was man so leicht machen könnte mit ihr dürft dabei sein und ihr nicht. Die haben erstmal alle grundsätzlich auch monetäre Interessen, dass möglichst viele dabei sind. Und das ist nicht so, dass die so leicht einen Diskurs steuern könnten, wie das gewissermaßen eine Tageszeitung konnte. Eine Tageszeitung kann relativ klar sagen, du bist Leitartikler und du bist nicht Leitartikler und hat einen begrenzten Platz und macht damit ein Argument. Das ist auf Plattformen nicht so stark. Natürlich können auf Plattformen Sachen runterreguliert werden. Es können bestimmte Inhalte geblockt werden. Das müssen aber dann tatsächlich sehr harte Gründe gewissermaßen sein. Es können aber, das hatten wir eigentlich in den Jahren, bevor Elon Musk dann Twitter übernahm, recht stark gesehen, versucht werden, die Inhalte gradueller zu moderieren. Also dass man zum Beispiel, man hat heutzutage ja oft, wenn man Video erst draufklicken muss, weil gesagt wird, da ist ein gewalttätiger oder sexueller Inhalt oder sowas. Ne? Das sind Formen einer zarten Inhaltsregulierung. Oder dass man natürlich die Reichweite nimmt. Ne? Dass Sachen ab einer bestimmten Viralität, ab einer bestimmten Verbreitungsgeschwindigkeit gedrosselt werden, wenn die bestimmte Inhalte haben. Ne? Also dass man sagt, Videos aus Konflikten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewalt beinhalten oder so, die lässt man nicht in der Weise viral gehen, selbst wenn Leute das versuchen zu teilen, weil man ein bisschen Zeit braucht zu prüfen, ist das jetzt ein Selbstmordattentäter, der live streamt, wie er Menschen erschießt oder sowas. Das sind wirklich haklige Probleme. Die will auch niemand, es ist jetzt nicht so, dass die Plattformen scharf darauf sind, in solchen Problemen zu entscheiden, ne? Sondern das ist was, die sind halt im Moment am ehesten in der Position, die allgemeinen Regeln zu formulieren, nachdem man in diesen Fällen handeln muss. Aber dadurch, dass all diese digitalen Medien Echtzeitmedien sind, dass das alles in einem Moment passiert, ist das wirklich schwierig zu moderieren. Ne? Das ist nicht damit getan, dass die 5 Leute mehr zur Moderation einstellen oder die künstliche Intelligenz schärfer stellen.
Mhm. Trotzdem haben wir die Algorithmen. Die Algorithmen ziehen ja darauf, dass Empörung, Emotionen und also auch das, was uns triggert, nach oben treibt. Das macht ja so eine Daueranspannung, weil das bringt Klicks und Geld. Mhm. Müssten nicht diese Algorithmen auch transparent sein? Weil das ist ja immer die große Frage, warum ploppt das jetzt auf und warum kommen die polarisierenden Aufregerthemen, auch Gewalt, Sexualität und all das, was sozusagen auch giftig und zerstörerisch ist, dass das immer hochspült und die Algorithmen im Grunde den Dreck hochspülen, weil wir wollen ihn riechen.
Ja, genau. Ich glaube nicht, dass die Algorithmen als mathematische Formeln gewissermaßen zur Lösung von Problemen das Problem sind, sondern was das Problem ist, ist die politische Ökonomie dahinter. Also, dass man Geld dafür bekommt oder besonders viel Geld damit verdienen kann, wenn man Aufmerksamkeit auf Themen lässt, was die Firmen incentiviert, Inhalte da zu bevorteilen, die besonders viel geklickt werden oder sowas. Man muss deswegen, glaube ich, auch tatsächlich, und das versuchen aktuelle Regelungen ja auch stärker, ne, an die Monetarisierung für diese Firmen ranzugehen. Also was darf man
rangehen?
Also es gäbe verschiedene Möglichkeiten. Es gäbe zum einen, kann man natürlich sagen, dass bestimmte Inhalte überhaupt nicht monetarisiert werden dürfen, dass man damit kein Geld verdienen kann. Das machen die Plattformen auch von selber teilweise, ne, weil das sind dann unattraktive Inhalte für Werbekunden, wenn neben bestimmten Arten von Äußerungen dann plötzlich die Coca-Cola-Werbung aufploppt. Das will auch Coca-Cola nicht. Da haben die Firmen mit der Zeit gelernt, das etwas besser zu steuern. Eine zweite Sache wäre natürlich jetzt wieder aus der demokratischen Perspektive gedacht, ist in meinen Augen wichtig, dass wir Wege finden, Inhalte, die wir haben wollen, jetzt mal positiv bestimmt, also zum Beispiel, was ein hochwertiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk grundsätzlich produzieren kann, dass wir diese auch konkurrenzfähig in diesen sozialen Medienumgebungen ausspielen können. Da bin ich durchaus ein großer Freund von. Das muss jetzt nicht öffentlich-rechtlich organisiert sein, es kann auch privat organisiert sein, dass wir neue Formen finden, Journalismus zu finanzieren, der nicht so stark werbeabhängig ist, weil Werbeabhängigkeit schnell diese Probleme schafft, der nicht so stark aboabhängig ist, weil das Abo gut dann klappte, wenn man das Angebot bündeln kann. Ne? Also eine Zeitung hat verschiedene Artikel, die sind dann quasi co-finanziert. Ne? Ich kaufe es vielleicht wegen dem Sport, aber ich finanziere damit das Feuilleton mit oder sowas. Ne? Sondern die zum Beispiel, es gibt Modelle, dass man Gutscheine an die BürgerInnen ausgibt, dass jeder 50 Euro im Monat, die man natürlich gar nie hat, ne, sondern die pro Person auf das Budget, also gewissermaßen ausgezahlt werden an Medien, die man konsumiert hat. Ne. Das ließe sich natürlich denken, da müsste man natürlich dann entscheiden, welche Medien dürfen in diesen Topf rein und welche nicht, was für eine Art von Inhalten wollen wir mit so einem Dienst fördern. Aber solange man eigentlich Geld hat und weiß, man will konkurrenzfähige Angebote schaffen, die Verbreitung kriegen können, ist das eine Idee. Ne?
Jetzt sind wir ja jetzt nur bei diesem Aspekt. Ich bin jetzt gerade und Carsten, glaube ich, auch gerade am Sortieren, weil ich immer überlege, wie wahrscheinlich, weil das bleibt ja die Herausforderung, dass man das unter Kontrolle ist. Also, oder noch einfacher gesagt, ich höre raus, man hat ja lange Zeit gedacht, jetzt wo die Bezahlschranke eingeführt ist, das ist es jetzt. Jetzt gibt es ein System, das zu finanzieren, aber im Grunde sind ja die Dinge weiter im Wandel.
Ja, also die Bezahlschranke als einfaches journalistisches Angebot, bin ich mir nicht sicher, ob die funktioniert, weil diese Verbreitungswege und gerade bei Jugendlichen sich der Medienwandel natürlich noch stärker löst von Webseiten und ihren Inhalten, stärker in audiovisuelle Formate, Videos und so weiter geht, die wieder andere Monetarisierungslogiken besser oder schlechter zulassen, ne? Was wir früher mit Werbung im Fernsehen hatten, die irgendwie alles unterbricht und so, das klappt Smartphones weniger gut als am Rechner und oder am Fernsehen und so weiter und so fort. Genau, also das ist alles relativ permanent im Wandel, aber an diesen Ökonomien dieser Plattformgesellschaft, da arbeiten wir, glaube ich, gerade auch dran. Und die Europäische Union hat da in den letzten Jahren viel mehr gemacht, als man ihr zutraut. Dass das immer noch nicht komplett hinreicht, dass es nicht alle Probleme löst, das sei nicht in Frage gestellt. Aber wir sind eigentlich in Europa jetzt seit längerem auf den Trichter gekommen, dass wir eine Regulierungsagenda brauchen. Ganz grob, was zentrale Aspekte sind, also auch, dass gewisse Moderation, dass die Plattformen dazu gebracht werden müssen, gewisse Moderationspraktiken zu enforcen, also zum Beispiel illegale Inhalte, die einfachen Sachen, Kinderpornografie, Terrorismus und so, wo es jetzt nicht schwierig ist zu beurteilen, ob die Inhalte oder nicht so schwierig ist zu beurteilen, ob die Inhalte raus müssen. Da sind wir ein gutes Stück weiter, als wir vor vielen Jahren waren. Und die Was auch wichtig war, dass die Politik die Angst verloren hat, in diesem Segment zu regulieren. Das war lange so, dass man auch gewissermaßen das Gefühl hat, man kann da eh nichts machen gegen diese großen Plattformen, mit ihrer großen Macht und Reichweite, die auch immer woanders sitzen, also im Regelfall in den Vereinigten Staaten sitzen. Na, wenn die hier auf dem Markt mitspielen müssen, müssen sie sich diesen Regeln bis zum gewissen Grade unterwerfen. Und das klappt durch jetzt diese Strafen, die diese europäischen Gesetzesakte reingeführt haben, zumindest nicht. Das klappt schon bis zu einem gewissen Grade und das wird jetzt ein Kampf werden in den nächsten Jahren, das so umzusetzen. Aber gerade zum Beispiel, was Künstliche Intelligenz angeht, da haben wir sehr schnell jetzt schon den AI-Act gesehen, der nicht wegen ChatGPT gekommen ist, sondern schon länger in der Mache war. Wir sind da regulatorisch nicht mehr so weit hinten dran, nicht mehr die 10, 15 Jahre. Ne? Man kann das Internet, so wie es sich entwickelt hat, man hätte das auch anders einstellen können. Es wäre auch die Frage gewesen, ob das gut oder schlecht gewesen wäre. Das hätte auch ein sehr anderes öffentliches Dienst. Es hat dieses, in Frankreich gab es nämlich einen Dienst in den 80ern, Minitel, da hat cool, der Staat das ausgeteilt. Genau, es war ein völlig anderes System.
Es war Internet für alle im Grunde, das war
genau. Und die Deutsche Telekom hätte es auch gerne anders gehabt, als es dann mit dem freien Verhältnis, mit dem freien Internet wurde und den Möglichkeiten, überall Sachen aufzubauen. Diese Modelle haben alle Vor- und Nachteile, aber Medienumgebung grundsätzlich, das war auch beim Fernsehen und so, das war beim Radio so, sind regulierbar. Auch das Radio ist mal viel offener gestartet, hatte dann eine lange Phase der Kommerzialisierung
und gibt es jetzt wieder so. Sie sagen sind, muss es nicht auch, also wir haben ja einen pervertierten Begriff von Freiheit, dass Freiheit heißt, es ist alles möglich, aber der Freiheitsbegriff ist ja aus meiner Sicht ein anderer, dass wir eben Rücksicht nehmen, breit ist die Einsicht in die Notwendigkeiten, dass wir gucken müssen, wie wir unser Zusammenleben organisieren. Da muss doch klar sein, auch das Thema KI muss in die Bildung rein, haben wir da nicht einen großen Nachholbedarf, das muss in die Schulen, in die Erwachsenenbildung, es muss überall diskutiert werden, damit wir mit diesem neuen Instrument, mit diesem Werkzeug, mit diesem Phänomen umgehen. Das heißt, ist auch eine Bildungsfrage?
Ist es, muss auch geschehen, ist aber jetzt auch nichts, was unsere ganze Bildungsagenda von heute auf morgen überschreiben sollte. Es gibt immer so das shiny new thing. Ne? Das muss man dann jetzt genau daran arbeiten. An Medienkompetenz muss man auch schon seit langem arbeiten. Mir ist immer ganz wichtig zu sagen, das liegt nicht nur an den jüngeren Menschen, den SchülerInnen und StudentInnen, die normalerweise Opfer dieser Bildungsinitiativen werden, weil alle anderen ja sich schon als medienkompetent begreifen.
Die sind ja die Checker, die wissen ja Bescheid.
Genau.
Ja.
Also es ist weder der Digital Natives Move, so von wegen, die können das. Nee, das, also gerade so Informationsaufnahme, das muss man schon lernen. Aber umgekehrt, die dann sagen, ich selber nutze ja kein TikTok, deswegen bin ich ja nicht anfällig für TikTok-Werbung. Die wählen im Schnitt natürlich trotzdem vielleicht Parteien, die eher beeinflusst werden von dünneren Informations.
Ja. Schließe ganz kurz die Frage an gegen Ende des Gesprächs trotzdem, wie Sie denn selber mit Ihren Studierenden dann umgehen? Also wie vermitteln Sie gerade diese ganze Thematik? Also wie ist da ein angemessener Umgang?
Also ich benutze es, oder meine Studierenden dürfen relativ offensiv jetzt, wenn ich mal auf dem Bereich bleiben, generative künstliche Intelligenz, also das ChatGPT und so weiter machen, da fordere ich die Leute relativ deutlich dazu auf, damit zu experimentieren, das im eigenen Denken vor allen Dingen einzusetzen, weniger fürs Schreiben, weil ich selber will keine synthetischen Texte lesen. Studierende, die bei mir Hausarbeiten schreiben, dürfen diese Tools allesamt einsetzen, müssen aber am Ende ihrer Hausarbeiten ein Reflexionspapier hinlegen, wo sie mir sagen müssen, wie sie die Tools verwendet haben und mit welchem Effekt sie denken, dass es die Texte besser gemacht hat. Das Interessante ist, ich mache das einmal begleitet, die müssen also einen kleineren Text produzieren, mit explizit so viel Zeit wie möglich reinstecken in diese Tools für Literaturrecherche, für all die Sachen und müssen mir dann schildern, was es mit den Texten gemacht hat. Und die Clevereren kommen immer wieder dann damit, das hat meinen Text viel besser gemacht, aber ich habe auch viel mehr gearbeitet. Und das ist natürlich genau der Effekt, den ich haben will. Ne? Dann hat es länger gedauert, aber sie haben das Gefühl, okay, jetzt hat mein Text aber auch wirklich einen Quantensprung gemacht, weil ich habe eine viel weitere Recherche gemacht, ich habe diese Tools benutzt. Und ich glaube, das ist grundsätzlich der Punkt, wo wir hinkommen müssen. Und das ist dann wieder natürlich auch fachspezifisch immer noch mal ein bisschen anders. Ne? In der Informatik sind diese Tools schon sehr viel gebräuchlicher als jetzt in den Sozialwissenschaften. Da haben auch diverse unterschiedliche Stärken. Aber ich glaube, es bringt nichts, ängstlich die Technologien erstmal zu verdammen und dann 5 Jahre später dann doch einzusetzen. Das passiert so mit den meisten Techniken. Wir alle kennen wahrscheinlich jemanden, der nie ein Smartphone haben wollte, der Smartphones immer abgelehnt hat.
Und mit dem kannst du nicht quatschen, weil er ständig im Smartphone
ist. Genau, ne, genau, das sind meistens dann die man wird irgendwann von diesen Wellen dann halt doch meistens mit erfasst. Das muss jetzt nicht deterministisch klingen, ne, aber ich glaube, dass es eine gute Idee ist, es durch Selbstanwendung auch ein bisschen zu entzaubern. Also, dass man wirklich auch merkt, okay, diese Tools haben diese und jene Stärke, aber zum Beispiel dieses Benutzen als Suchmaschine, was die erste Idee ist, die fast jeder hat. Ich frage das Ding jetzt was und es ist selten so, dass bei einem normalen Suchanfrage es nicht präziser ist, eine Liste ausgegeben zu bekommen, so wie das wir das alle reingelernt haben über Google und andere Suchmaschinen. Es ist ganz selten so, dass künstliche Intelligenzen sinnvoll sind einzusetzen, wenn man aktuelle Ergebnisse sucht. Wenn ich das Fußballergebnis von gestern Abend haben will, ist ein Textgenerator das völlig falsche Instrument. Das wäre ein großes Glück, wenn es das Ergebnis richtig abschätzt.
Und gibt es nicht nur ChatGPT, es gibt ja Gemini von Google, es gibt Bing, die unterscheiden sich alle ein bisschen. Ich habe dann gesagt, ich habe dann mal ähnliche Sachen, Aufgaben den unterschiedlichen Sprachmodellen gegeben, auch interessant, wie die mit Quellen umgeht. Das heißt, diese Werkzeuge auszutesten, ist ein Weg. Man kann Musik machen, kann Bilder sich produzieren lassen, Videos. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Programme schreiben lassen. Mhm. Das ist ja sehr vielfältig und auf der einen Seite faszinierend. Und würden Sie sagen, dass im Grunde, wenn man in der Gesellschaft up-to-date bleiben will, muss man das mal ausprobieren?
Genau, also ein schwaches müssen, man sollte es mal ausprobieren. Ja. Ne? Nicht jeder muss das tun. Genau. Aber ich würde es jedem anraten, wenn man da mitreden will, es ist auf jeden Fall besser, es schon mal gemacht zu haben und nicht nur von außen zu beurteilen. Und ich glaube, es hilft auch sehr, sehr viel, gerade zum Beispiel genau unterschiedliche Oberflächen sich mal anzugucken und unterschiedlich zu sehen, okay, was produziert dieses Tool und was produziert jenes Tool. Ich finde tatsächlich zum Beispiel den Vergleich zwischen den beiden kostenlosen, daher oft ausprobierten Sachen, das ChatGPT in der kostenlosen Version und dem Google Gemini interessant, weil das Gemini hat das durchsucht das Internet mit bei solchen Anwendungen.
Bing ja auch. Also diese
Bing auch, genau. Bing wäre auch eine Variante oder GPT-4 und so machen das natürlich auch. Dann hat man direkt dass diese Mischung dieser beiden Logiken, die Mischung der Textvorhersage mit der Mischung der Ergebnisse aus dem Internet. Und mein Lieblingsbeispiel ist da immer, als ich meine eigene Person jüngst in dieser Weise mir beschreiben ließ, wer ich eigentlich bin, war das Tool, was jetzt angebunden ist ans Internet, in der Lage, mir dann einen schönen Lebenslauf herbeizuzaubern, der aber einen Fehler enthielt. Mhm. Und diesen Fehler, also dass ich im Jahr 2017 an der Universität Potsdam habilitiert hätte, was ich nicht habe. Und diesen Fehler markierte mir lustigerweise dasselbe Programm und sagte mir, dass diese Information wahrscheinlich falsch ist, weil es sie nicht verifizieren kann. Ah. Da ist die Maschine gewissermaßen selber in diese Schizophrenie gesprungen, dass aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung heraus ich das irgendwie hätte getan haben können, was ich nicht getan habe. Und das abgeglichen ist mit dem Dings. Wie man sowas löst, auf Dauer die Firmen dann Wege finden, also das Gelb zu markieren und zu schreiben, wahrscheinlich ist das falsch, ist nicht der Weg, der in 15 Jahren noch die Möglichkeit sein wird. Ne? Aber das genau an sowas werden die Firmen, oder vielleicht auch besser, wenn es Universitäten wären, viel rumexperimentieren, wie man das gut gelöst kriegt. Ne? Dass man diese Maschinen nicht nur für Beteiligung optimiert, sondern halt auch für zum Beispiel Sachen wie informationelle Treffsicherheit.
Könnte man zusammenfassend sagen, dass das KI, dieses, nennen wir es mal Phänomen, das Instrument, das Ding, was da jetzt da ist, keine Nischengeschichte ist und nichts für Expertinnen und Experten, sondern eine gesamtgesellschaftliche Nummer ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen oder die einfach da ist, genau wie das Smartphone und das Internet, das geht nicht weg?
Ja, definitiv. Das ist eine Technologie, die absolut skaliert auf die gesamte Gesellschaft und die deswegen auch so wichtig ist, jetzt rechtzeitig zu besprechen.
Und bei mir jetzt schon die Schlussfrage, weil Sie haben es ja schon angedeutet, dass Sie ja selber da sehr verspielt mit umgehen und auch ausprobieren. Wie gehen Sie denn ganz konkret zum Beispiel mit dem Thema Wahrheit, weil es geht hier bei uns auch um Verschwörungserzählung, wie gehen Sie persönlich damit um was ist wahr, was ist echt, was ist unecht, wie filtern Sie da?
Als Wissenschaftler bin ich natürlich relativ gewohnt, Quellen auch mal nachzugehen. Und habe wahrscheinlich in den Feldern, in denen ich mich stark beschäftige, eine relativ breite Kenntnis von Positionen, die man zu einer Sache einnehmen kann, was natürlich hilft. Ich selber bin schon noch jemand, der immer noch Anhänger einer Tageszeitung ist und so. Also Autorität ist mir oft, also eine gewisse zugeschriebene Autorität, zum Beispiel an einen guten Journalismus, ne, der nach journalistischen Standards operiert, ist mir oft ein besseres Kriterium als eine von mir wahrgenommene Plausibilität. Ne? Sondern ich gucke erstmal drauf. Ich versuche schon immer mehrere Quellen anzugucken, verfolge auch viele Dinge. Das ist natürlich alles möglich geworden durch die digitale Welt. Ne? Keine Ahnung, mein eigenes Medienverhalten, wenn ich es mit 20 Jahren zurückvergleiche, ist viel internationaler heute. Ne? Ich verfolge auch mehrere nicht deutschsprachige Tageszeitungen. Das kann jetzt nicht jeder, ne? Und hat auch jeder die Zeit für. Aber das ermöglicht natürlich einen ganz anderen Abgleich von Weltsichten, als das vorher war. Zugleich würde ich jetzt nie, und das ist wieder der Wissenschaftler in mir, meine eigenen Positionen sind natürlich auch für mich falsifizierbar. Ne? Man muss schon rangehen mit einer Erwartung, da kann man auch mal daneben liegen. Und es gibt Dinge, die ungewiss sind. Und da sollte man dann auch, man sollte diese Ungewissheit dann gewissermaßen für sich markieren. Ne? Das ist schon wichtig. Und im Einsatz dieser konkreten Tools, wie gesagt, ich benutze die nicht für Faktenrecherchen. Ich benutze die eher für Textverbesserungen und solche Dinge.
Auch meine abschließende Frage, was kann man gegen die Sehnsucht nach der Komplexreduktion tun? Die Angst vor der Komplexität und der Sehnsucht nach einfachen Antworten, die Sehnsucht nach, ach, jetzt sagt mir mal jemand, wie es ist, sind ja in den multiplen Krisen, die möglicherweise Ängste auslösen und das ist auch eine Energiefrage, ich kann das gar nicht alles wahrnehmen. Haben Sie eine Strategie, diese Ängste nicht aufzulösen und zu sagen, okay, Komplexität ist nichts Schlimmes, sondern umgibt uns, wir haben Sie eine Strategie oder einen Tipp, einen Rat?
Also ein einzelnes Verhalten würde ich da nicht sagen. Ich glaube, gesellschaftlich brauchen wir für sowas Bildung. Bildung lehrt uns, dass wir in einer sehr komplexen Welt leben, in der aber genau das auch das Tolle ist. Wir können deswegen so viele unterschiedliche Dinge machen. Das macht die Welt nicht immer leichter zu beleben, aber sie gibt auch jedem individuell die Möglichkeit, sich auf eine interessante und einem selbst gerecht werdende Art zu entfalten. Und da bin ich dann ganz liberal und würde sagen, ja, das ist ein Wert, den man als solchen auch für sich erkennen kann und den man anderen dann gönnen muss. Aber das ist natürlich kein einzelner Trick, mit dem man eine einzelne Überforderung mal abschalten kann.
Ein Trick ist, in eine schöne Stadt zu ziehen, das haben Sie getan. Sie werden jetzt sind jung Erfurter, Sie haben sich entschieden, nach Erfurt zu ziehen, weil es hier auch auf eine Art überschaubar ist, oder?
Ja, also ich aus Berlin kommend weiß ich, was die Anforderungen der großen Stadt gewissermaßen sind, was das mit einem macht. Bin jetzt gespannt auf die neue Erfahrung. beides hat aber wiederum seine Vor- und Nachteile, ne? Das kriegt man dann halt raus. Ein bisschen ist natürlich ein Leben immer auch ein Vollzug von unterschiedlichen Dingen, von Möglichkeiten, die sich schließen und öffnen.
Wir wünschen Ihnen für diese Möglichkeiten alles Gute, dass Sie gut in Erfurt ankommen mit Ihrer Familie und hier eine gute Zeit haben. Und vielleicht kommen Sie ja wieder mal vorbeigehüpft und wir kommen ins Plaudern. Das wäre ganz wunderbar. Und wer sich für das interessiert, was Thorsten Thiel an der Universität macht und vielleicht so gerade im Moment studiert, kann gern seine Seminare besuchen. Intelligente Maschinen, intelligente Politik vom Umgang mit künstlicher Intelligenz in der Demokratie. Das ist eins seiner Themen und im Netz findet man ihn natürlich auch. Wir werden es verlinken. Bedanken uns herzlich für das Gespräch, Herr Thiel.
Ja,
und
danke Ihnen.
Wir hatten ein bisschen Angst vor der Stunde. Was wollen wir die ganze Zeit reden? Schwupps, jetzt ist es um, fertig. Ne?
Sind
wir gerade mal am Anfang. Ne?
Doch, danke.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir weisen auch gerne nochmal sehr bald auf die Ringvorlesung. Am 14. Mai sind Sie im Rathaus dann zu erleben. Um 18.15 Uhr sprechen Sie zu künstlicher Intelligenz und Demokratie. Vielen Dank.
Danke.